Hier ist wieder die Stimme des Glaubens bzw. Matthias Allgeier, hoffentlich als die Stimme des Glaubens und die Stimme der Ermutigung. Im sogenannten Kirchenjahr feiert man verschiedene Feste. An einem dieser Feste geht es um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Als er lebte und all diese Dinge geschehen sind, stand bei den Juden das Passafest an. Und das Passafest hat für uns in diesem Sinne nicht mehr viel Bedeutung. Die Kirche der westlichen Welt hat sich im 4. Jahrhundert endgültig von den jüdischen Wurzeln getrennt und abgeschnitten. Und viele denken heute, ja, so wie es heute ist, war es doch immer schon. Nein, so war es nicht immer. Die ersten Gemeinden, die an den gekreuzigten und auferstandenen Christus glaubten, an Jesus Christus, bestanden in erster Linie aus Juden. Aber wie gesagt, die westliche Kirche hat sich davon getrennt. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns zu freuen über das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Manche denken, sein Tod war ein Unfall, es war ein Fehlurteil, es ist irgendetwas schiefgegangen bei der damaligen Obrigkeit. Aber wir wollen in das Wort Gottes hineinschauen und erkunden, was damals wirklich geschehen ist und was es für eine Bedeutung für uns hat. Und wenn wir über den Tod Jesu Christi sprechen, dann kommt man gar nicht umhin, eine Bibelstelle im Propheten Jesaja zu lesen im Kapitel 53. Im Kapitel 53, in den Versen 3 bis 6, heißt es folgendermaßen: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und man bestimmte sein Grab, heißt es im Vers 9, bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Der Herr Jesus, heißt es hier, er trug unsere Schuld, unsere Missetat, alle unsere Verfehlungen hat er auf sich genommen. Er wurde zum Fluch, denn jeder, der mit Sünde belastet ist, wird zum Fluch. Und weil er unsere Sünde, unsere Schuld getragen hat, wurde er zum Fluch. Und diesen Fluch der Sünde hat er hinauf ans Kreuz getragen. Und dieses Leiden, diese Schmerzen und sich hingeben bis in den Tod, ist etwas, was ich bis heute nicht wirklich verstehen kann. Immer und immer überlege ich und mache mir Gedanken, was geschah damals am Kreuz wirklich? Was muss in ihm, dem Herrn Jesus, vorgegangen sein, als er für uns dort ans Kreuz gegangen ist, für uns die Schuld auf sich genommen hat und für uns gestorben ist? Und so heißt es auch im ersten Brief an die Korinther: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, schrieb der Apostel Paulus im Vers 3, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Es war also kein Unfall, es war kein Fehlurteil, es lief auch nichts schief. Und selbst die Tatsache, dass er ohne Sünde war, reicht nicht aus, dass er nicht ans Kreuz hätte gehen müssen, sondern er musste die Schrift erfüllen. Die Propheten haben es vorausgesagt, wie wir unter anderem in Jesaja gelesen haben. Jesus Christus musste für uns Sünder ans Kreuz gehen. Niemand war ohne Makel, ohne Schuld, der das hätte tun können. Das Passafest, das ich vorher erwähnte, erinnert die Israeliten oder die Juden heute an den Auszug aus Ägypten. Und wir wissen, dass Gott Plagen gesandt hat, damit das Herz des Pharao in Ägypten weich wurde, damit die Israeliten herauskommen konnten aus der Sklaverei. Aber die Plagen haben ihn nicht beeindruckt. Und bei der letzten Plage sollte von allem das Erstgeborene sterben, Mensch und Tier. Gott gab den Juden die Anweisung, nehmt ein Lamm, rein und makellos, ohne Fehl und Tadel, und schlachtet es. Mit dem Blute bestreicht ihr die Türrahmen eurer Häuser. Und überall dort, wo das Blut vorgefunden wird vom Würgeengel, wird er vorübergehen und niemand wird sterben, niemand wird zu Schanden kommen. Und das, was heute bei uns im Geistlichen passiert, ist alles früher im Natürlichen geschehen. So wie die Juden, die Israeliten das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen haben, möchte der Herr, dass wir das Blut Jesu an unsere Herzenstüren machen. Das heißt, wir nehmen das Opfer, das er für uns gebracht hat, dieses stellvertretende Opfer für uns an und damit auch das Blut Jesu Christi. Und damit werden wir frei von Sünde, werden wir frei von unseren Missetaten und all unseren Verfehlungen. Er hat es getan, damit die Schrift erfüllt wird. Es ist für uns Menschen oft schwer zu verstehen, wieso und weshalb, warum Gott so oder so handelt. Nachdem durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, musste die Sünde weggeschaffen werden, beseitigt werden durch einen Menschen, der rein ist, der heilig ist, der tadellos war. Ein Mensch ohne Sünde. Und da gab es nur einen, Jesus Christus. Und darüber dürfen wir uns freuen und fröhlich sein, wenn wir das, was er für uns getan hat, in uns hineinlassen, an unserem Herzen wirken lassen und somit frei werden von Sünde, Schuld und Missetat. Außerdem hieß es dort, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ist das nicht großartig? Wir dürfen es annehmen, im Glauben, in heiliger Zuversicht. Oh, Halleluja! Und viele, auch Prediger, wir bleiben, kommt mir manchmal so vor, bei Karfreitag oder dem Todestag Jesu stehen. Wir predigen, geben weiter, dass der Mensch dieses Opfer, dieses stellvertretende Opfer annehmen muss, damit er befreit werden kann. Und das stimmt auch. Es ist biblisch und richtig. Und wir sollen uns zu Gott wenden und dann wendet er sich zu uns. Und dann können wir, wie die Schrift sagt, von Neuem geboren werden. Das ist der Schlüssel zum Himmel. Wir können getauft sein, wir können in Gottesdienste gehen, wir können fromme Lieder singen. Aber wenn wir nicht von Neuem geboren sind, wenn nicht das neue Leben Jesu in uns hineinkommt, indem wir dieses Opfer, das er gebracht hat, das er erbracht hat am Kreuz von Golgatha, wenn wir das nicht annehmen, dann sind wir für ewig verloren. Und das möchte doch niemand. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder erinnern an diesen Tag, an dem er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Leben haben. Und die Bibel sagt, Leben im Überfluss. Preis den Herrn. Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung und Zukunft? Aber wir wollen hier nicht stehen bleiben. Denn Jesus blieb nicht im Grab. Und da gibt es eine interessante Bibelstelle. Wir wissen, an seinem Todestag, da hat sich der Himmel verfinstert, die Sonne war dunkel, es bebte an diesem Ort und die Menschen hatten Angst und Furcht. Und das hätten wir wahrscheinlich auch gehabt. Und durch all diese Ereignisse hat selbst der römische Hauptmann erkannt, das ist Christus, der Sohn Gottes. Denn was damals passiert ist, das hätte ein Mensch nicht planen, nicht organisieren und auch nicht tun können. Der Herr Jesus wurde dann begraben, wie wir gelesen haben, im Grab eines Reichen, das er sich schon vorbereitet hatte für den Tag, an dem er diese Welt verlässt. Und wir wissen, es war damals so üblich, die Toten in Gruften, in Höhlen, die mit einem Stein verschlossen waren, zu beerdigen. Und dann heißt es in Matthäus 28, an dem einen Tag wurde er gekreuzigt, ist er gestorben und wurde begraben. Am nächsten Tag war Schabbat, der Ruhetag für die Juden, da durften sie nichts tun. Und am ersten Tag der Woche, an dem Tag nach dem Schabbat, als der erste Tag der Woche anbrach, Matthäus 28, Vers 1, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Es geschah ein großes Erdbeben. Und der Engel nahm den Stein beiseite und die Frauen konnten hineingehen. Und sie gingen in das Grab, aber sie fanden ihn nicht. Warum konnten sie ihn nicht finden? Der Herr Jesus hatte es den Jüngern vorausgesagt. Aber man hat immer wieder den Eindruck, die Jünger haben nicht richtig zugehört. Sie waren frustriert, vielleicht auch deprimiert nach dem Tod ihres Herrn. Aber er hatte gesagt, er wird wieder auferstehen. Und so heißt es im Vers 6, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. So sprach der Engel. Und er sagte ihnen im Vers 7, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Oh Halleluja! Wir haben einen lebendigen Gott. Er wurde gekreuzigt, er ist gestorben, er wurde begraben. Aber am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Ist das nicht großartig? Für mich schlicht und einfach ein Wunder. Aus der Sicht Gottes etwas ganz Normales, weil er nicht möchte, dass die Toten im Grab bleiben. Und so dürfen wir auch Freude haben an diesem Satz, denn er ist nicht hier, er ist auferstanden. Preis den Herrn! Immer wieder war ich in Israel und die einen sagen, das Grab ist hier, die anderen sagen, das Grab ist dort und Menschen fragen mich, Matthias, was denkst du denn? Welches war das Grab, in dem der Herr Jesus war? Und ich sage immer, mach dir keine Sorgen. Völlig egal, in welchem Grab er war, ob hier oder da, es ist sowieso leer. Er ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Oh Halleluja! Das ist eine so gewaltige Botschaft und diese Botschaft finden wir nirgendwo als in der Bibel allein. Es gibt viele, viele Religionsstifter und Menschen, die andere anleiten wollen, die andere in die Ewigkeit bringen wollen, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es gibt nur einen Gott der Bibel. Es gibt nur einen, der sein Leben für uns Menschen gelassen hat. Die Religionsstifter sind alle gestorben, sie wurden begraben und dort blieben sie. Nur einer ist auferstanden, Jesus Christus. Und wer mein anderes Video gesehen hat, Glaube oder Religion, der kann sich dort informieren, wie ich über Glaube und Religion denke. Wir dürfen glauben und Religion brauchen wir nicht. Denn Gott ist für uns Mensch geworden. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Preis den Herrn. Auch im Lukasevangelium heißt es, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Es war seine Heimat, es war sein Lieblingsort in Galiläa, am See Genezareth und drumherum. Es gingen Jünger nach Emmaus, die kamen zurück, es gingen die Frauen zu Grab, sie kamen zurück. Und Die beiden, die nach Emmaus gingen, die sind dem Herrn Jesus begegnet. Und als sie zurückkamen, sagen sie, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und an diesem Tag, wenn wir die Auferstehung Jesu feiern, war es früher ein Brauch, eine gute Sitte, was auch immer. Wenn man in den Gottesdienst kam, hat der eine gesagt, der Herr ist auferstanden. Und die andere Person hat erwidert, er ist wahrhaftig auferstanden. Das finde ich eine sehr schöne Sitte, einen sehr schönen Brauch, wenn wir uns so begrüßen und wirklich Freude darüber haben, dass er auferstanden ist, dass er nicht hier ist. Die Menschen wissen ganz genau, wir alle wissen es, eines Tages müssen wir gehen von dieser Erde. Eines Tages werden wir, wenn ich so sagen darf, für immer die Augen zumachen und werden in die Ewigkeit gehen. Nur, die Ewigkeit hat zwei verschiedene Orte. Der eine ist der Himmel, der andere ist die Hölle. Und dort möchten wir doch nicht hin. Wenn ich mit Menschen spreche, kürzlich hörte ich von einem älteren Mann, er war im Krankenhaus, er hatte große Probleme, das Herz hat plötzlich aufgehört zu schlagen, durch Reanimation kam er wieder zu sich. Und vorher sagte er noch den Kindern, an einen Ort möchte ich nicht, wenn ich gestorben bin, in die Hölle. Dieser Wunsch ist bei allen Menschen da. Und deswegen hat der Herr Jesus den Weg bereitet. Er hat den Weg frei gemacht. Darüber sollten wir uns immer wieder Gedanken machen, das einfach in unserem Herzen annehmen und genau das befolgen, was die Bibel sagt. Der Jesus ist gestorben, der Jesus wurde begraben und der Herr Jesus ging in das Reich der Toten. Und was hat er dort gemacht? Er lag nicht einfach dort rum, sondern das Reich des Todes ist das Reich der Finsternis und ist das Reich des Teufels. Und dort musste er hin, nachdem er tot war, nachdem selbst der Vater im Himmel ihn verlassen hat und er am Kreuz sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war immer sein Vater und plötzlich war es nur noch Gott, weil er weg war. Er war völlig getrennt von Gott. Diese Trennung, die wünsche ich keinem einzigen Menschen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als von Gott getrennt zu sein, vor allem, wenn es die ganze Ewigkeit dauert. Und so dürfen wir dieses Wort auf- und annehmen, das wir lesen können im zweiten Brief an Timotheus in den Versen 9 und 10. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke. Nein, unsere Errettung geschieht durch Gnade, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, und hier kommt es, und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Und jetzt genau hinhören und genau aufpassen, unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Halleluja! Mein Herz jubelt, mir wird's warm um mein Herz in meinem Herzen, wenn ich lese, er, Jesus Christus, er hat dem Tod die Macht genommen. Ich sagte, er musste in das Reich der Toten und dort hat er dem Teufel die Autorität, dem Tod alle Macht genommen. Und da gibt es einen großartigen Bibelvers im Buch der Offenbarung. Ich lese einmal zwei Verse aus dem ersten Kapitel, die Verse 17 und 18. Und als ich ihn sah, hier spricht der Apostel Johannes, der eine Begegnung hat mit dem lebendigen Gott auf der Insel Patmos und eine Offenbarung bekommt. Deswegen heißt dieses Buch auch so. Manche sagen auch die Offenbarung des Johannes. Also, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Der Herr des Himmels und der Erde. Er spricht zu Johannes. Er legt ihm die Hand auf und sagt, fürchte dich nicht. Ist es nicht das, was wir ab und zu brauchen? In verschiedenen Situationen, in die wir geraten und wir froh wären, wenn wir einen Beistand haben, der zu uns sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Er war schon lange, bevor wir waren. Und er wird sein in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Und dann heißt es weiter im Vers 18, also 17 am Ende, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebende, er ist der lebendige Gott. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Amen. Und habe die Schlüssel des Totenreiches und des Hades. Halleluja. Ich weiß nicht, ob die so ausgesehen haben, aber ich stelle mir vor, so oder ähnlich. Und er hatte die Schlüssel des Todes und des Totenreiches dem Teufel entrissen. Und der Teufel hatte keine Macht mehr über den Tod und keine Macht mehr über den Menschen. Wir verstehen das vielleicht nur schwer, weil er immer noch sehr viel Schaden anrichtet. Aber wir müssen eines wissen, wenn wir zu Gott gehören, dann gehören wir zu dem, der alle Macht, alle Vollmacht und Autorität hat. Und die möchte er uns übertragen. Er möchte, dass wir in seiner Kraft und in seiner Vollmacht ein Leben im Glauben führen. Und mit diesen Schlüsseln habe ich Zugang zu verschiedenen Türen, Räumen, Bereichen oder einem Haus. Und nur der diese Schlüssel hat, hat die Vollmacht und die Autorität, dort hineinzugehen. Und weil der Herr Jesus die Schlüssel dem Tod entrissen hat, hat der Tod keine Macht mehr über uns. Und ich spreche hier vom ewigen Tod. Wir werden alle, wie ich es schon vorher sagte, einmal die Augen zumachen auf dieser Erde. Wir werden beerdigt werden, aber Geist und Seele leben weiter in alle Ewigkeit. Und da müssen wir uns zu Lebzeiten entscheiden, wo wir hinwollen. In die eine oder in die andere Richtung. Und das hat der Herr Jesus uns möglich gemacht, durch das, was er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Aber es ist nicht nur der Tod allein. Wenn er nur gestorben wäre, dann wäre alles umsonst gewesen. Es gehört diese kraftvolle Auferstehung damit dazu. Die Kraft der Auferstehung, mit der Vater im Himmel ihn aus dem Grab herausgeholt hat, dem Tod die Macht genommen wurde. Oh, Halleluja. Und er war lebendig mitten unter uns. Nicht unter uns, so wie wir heute sind, aber er war lebendig mitten unter den Menschen und viele, viele durften ihn sehen. Einmal waren es ein paar wenige, dann waren es mehrere hundert, aber die Menschen konnten ihn sehen, weil er auferstanden ist und weil er lebt. Und wir finden das, wie gesagt, bei sonst niemandem, außer bei dem Gott der Bibel. Und so heißt es im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 9, als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Später heißt es im Vers 14, danach offenbart er sich den 11 selbst, also den Aposteln, die noch da waren, als sie zu Tisch saßen. Und was macht er? Er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Was den Aposteln damals geschehen ist, passiert uns auch immer wieder und passiert vielen Menschen. Sie glauben es nicht. Wie oft muss ich hören, ich glaube nur das, was ich sehe. Wenn ich das, was ich sehe, glauben soll, macht das für mich keinen Sinn. Das, was ich sehe, brauche ich nicht mehr glauben. Ich sehe es doch. Ich weiß nicht, was da für eine Logik dahinter steckt. Ich verstehe sie nicht. Aber der Herr hat sich vielen Menschen gezeigt, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Er war unter den Menschen als der lebendige, der auferstandene Christus. Oh, preis den Herrn. Wer kann von sich behaupten, Ich gehöre dem lebendigen Gott. Wenn wir irgendeiner Religion nachfolgen, und es geht nicht darum, irgendjemand oder irgendetwas zu kritisieren, sondern der Herr Jesus hat den Menschen immer wieder ein Angebot gemacht. Und einmal auf einem Marktplatz fragte mich ein Mann, wollen Sie mich evangelisieren oder missionieren? Sag ich zu ihm, nein, das möchte ich nicht. Dann war er ganz perplex. Er war ganz platt und wusste im Moment nicht mehr, was er sagen sollte. Und da sagte ich ihm, wissen Sie, der Herr Jesus macht uns Menschen ein Angebot. Wir können aus seiner Hand das ewige Leben empfangen, wenn wir uns zu ihm wenden. Dann wendet sich Gott zu uns. Und dieses Angebot des Herrn Jesus kann ich annehmen oder ich kann es abschlagen. Und mehr möchte ich nicht. Ich mache Ihnen ein Angebot. Und es liegt bei Ihnen, dieses Angebot anzunehmen oder es eben sausen zu lassen. So einfach ist das mit dem Evangelium. Manche machen sich so viel Sorgen und so viel Gedanken. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst sein, ohne die Auferstehung wäre sein Tod umsonst gewesen. Und so heißt es im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, im 14. Vers, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube, sagt die Bibel. Dann brauchen wir nicht mehr glauben, wenn er nicht auferstanden ist. Sein Tod und seine Auferstehung ist eine Einheit, das gehört zusammen. Das kann man nicht trennen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Kraft der Auferstehung, damit wir aus unserem Schlamassel der Sünde herausgezogen werden können. Und wie gesagt, der Tod ist wichtig, weil er unsere Schuld und unsere Sünde mit ans Kreuz genommen hat. Aber genauso wichtig ist die Auferstehung. Und wie gesagt, wie eben erwähnt, beides gehört zusammen. Tod und Auferstehung. Deswegen sprechen wir auch vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das eine ist für uns Menschen tragisch und furchtbar. Wie er am Kreuz leiden musste, wie schon in Gethsemane anfing, indem er sogar Blut geschwitzt hat. Und ich habe von Medizinern gehört bzw. gelesen, dass so etwas tatsächlich möglich ist. Wenn die innere Anspannung so groß ist, heute würde man sagen, wenn der Stress so gewaltig ist, kann so etwas passieren, sagen Mediziner. Das ist das eine, was er dort erlitten hat. Die Nägel durch Hände, durch Füße, an diesem Kreuz zu hängen, verlassen von Gott, vom Vater im Himmel und von den Menschen. Aber dann die gewaltige Kraft der Auferstehung. Oh, preis den Herrn. Und diese Kraft der Auferstehung, die wird sehr oft in unserem Dasein, in unserem Glaubensleben vernachlässigt. Der Apostel Paulus schreibt dazu an die Philipper, an die Gemeinde in Philippi und den Geschwistern dort. Er spricht hier von Christus, die Gerechtigkeit, die aus Gott aufgrund des Glaubens kommt. Und das alles ist notwendig, um ihn zu erkennen. Philipper 3, Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Halleluja! Und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich nicht tot bin, weil ich mit ihm gestorben bin, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Es geht darum, dass zunächst unser innerer Mensch stirbt, dass diese sündige Natur, dieses sündhafte Wesen stirbt. Und dann wird in uns dieser neue Mensch in Christus, durch Christus, mit Christus auferstehen. Und der Apostel Paulus wünscht uns, dass wir die Kraft der Auferstehung erkennen. Ich kann jeden nur ermutigen, sich aufzumachen, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren und zu sehen, was der Herr Jesus in der Kraft Gottes, in der Kraft des Vaters, in der Vollmacht, Autorität des Himmels alles vollbracht hat. Und wir sind nicht da, um im Reich Gottes, ich bitte um Vergebung, wenn ich jetzt das so ausdrücke, kleine Würstchen sind oder arme Würstchen. Nein, als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu Christi haben wir Vollmacht, haben wir Autorität und dürfen genau in dieser Kraft der Auferstehung gehen. Das befähigt uns, Dinge zu tun, die Menschen unmöglich sind, normalerweise. Dinge, die wir nicht tun können. Wir können für andere Menschen beten, aber Gott muss ihre Herzen öffnen. Gott muss sie berühren, damit sie sich zu ihm wenden. Wir können für andere Menschen beten, wenn sie krank sind, und Gott heilt sie. Wir können für andere Menschen beten, wenn sie dämonisch belastet sind. Und durch die Kraft der Auferstehung, durch das Blut Jesu, werden diese Menschen frei. Und ich spreche nicht hier von irgendwelchen Lehrbüchern, sondern spreche von Dingen, die ich alle selbst schon erleben durfte. In der Kraft Gottes, in der Kraft der Auferstehung. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder daran denken, wenn wir uns Gedanken machen über den gekreuzigten und auferstandenen Christus, dass er nicht nur gekreuzigt wurde, sondern auferstanden ist von den Toten, dass er dem Tod die Schlüssel genommen hat, die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, und dass er diese Vollmacht mit uns teilen möchte und wir darin gehen dürfen. Und so ist es etwas Großartiges, dass das, was damals geschah, seine Auferstehung, etwas Gewaltiges geschehen ist. Es heißt dort in dem Vers im Matthäusevangelium, Matthäus 28, Vers 1, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich darauf. Es geschah ein großes Erdbeben. Durch die Kraft der Auferstehung dürfen wir leben. Durch den Tod ist die Sünde weggenommen. Durch die Auferstehung haben wir Leben, Leben im Überfluss. So drückt es die Bibel aus. Und deswegen können wir hier vielleicht so ganz salopp sagen, durch Beben zum Leben. Das ist das, was Gott uns bereitet hat. Durch dieses Beben am ersten Tag der Woche, am Tag nach dem Schabbat, als die Frauen zum Grab gingen und der Engel sagte, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was für einen Gott dürfen wir haben? Und was für einem Gott dürfen wir gehören, wenn wir das wollen? Und das wünsche ich vielen, dass sie diese Botschaft ins Herz hineinlassen, dass sie sich aufmachen, Gott zu begegnen, dass sie sich hinwenden zu Gott und er sich zu ihnen wenden kann und wir noch mehr Kinder Gottes sein werden, dass die Schar der Jünger Jesu täglich zunimmt. Das ist mein Wunsch und mein Gebet. Dafür möge der allmächtige und ewige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Bibel, der Gott Israels, wie immer wir ihn nennen mögen, jeden Einzelnen in einem überfließenden Maß, in einem gedrückten, geschüttelten und überfließenden Maß segnen und das Herz berühren, die Herzenstüre auftun, damit der Herr Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, einziehen kann. Das ist mein Gebet und das ist mein Wunsch für viele Menschen in unserem Land und darüber hinaus. Gottes reichen, überfließenden Segen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt Herzen erwärmst, dass du Herzen berührst, dass du an die Herzenstüren klopfst, so sagt es dein Wort. Du klopfst an die Herzenstüren und bittest um Einlass, und wer immer dir auftut, mit dem wirst du das Mahl halten. Und das wird ein gewaltiges Mahl sein. Damals in Jerusalem, es war nicht das letzte Abendmahl. Es wird noch ein viel größeres Mahl kommen für die Kinder, für die Nachfolger Jesu Christi. Und dazu, Vater, ruf du viele in dein Reich hinein. Ruf du viele aus dieser Welt heraus und versetze sie von dem Reich der Finsternis und der Dunkelheit, in dem der Teufel regiert, in das Reich des Lichtes, wo du regierst und die Herrlichkeit Gottes da ist. Vater, ich danke dir, dass du jetzt segnest, dass du berührst und Menschen zu dir hinziehst mit den Seilen deiner Liebe an dein Vaterherz, an die Brust unseres Vaters im Himmel, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen in dieser Auferstehungskraft geheilt werden und befreit werden von allen möglichen Lastern und Lüsten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du gerade jetzt bereit bist, Menschen als Kinder Gottes anzunehmen. Und das bete ich in dem wunderbaren Namen Jesu Christi. Gepriesen sei dein heiliger Name, der Name, der über alle Namen steht, der Name des Gottes der Bibel. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen. So segne sie der allmächtige Gott einmal mehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Amen.